begrüße euch herzlich. Und ja, es ist immer wieder ein Vorrecht, über das Wort Gottes zu sprechen. Und ich glaube, in unserer Zeit mehr denn je lohnt es sich, über einen Gedanken besonders nachzusinnen. Und da nicht nur beim Gedanken zu bleiben, sondern an ein Wunder zu glauben. Und zwar der Titel der Predigt lautet: Zurück zur ersten Liebe. Das haben wir vielleicht schon öfters gehört. Ich muss sagen, ich habe diesen Gedanken in einem Kontext aufs Neue aus der Bibel gesehen. In Texten, die ich vorher nicht so betrachtet habe. Schlagt mit mir einmal gemeinsam auf einen ganz besonderen Text. Aber bevor ich ihn vielleicht aufschlage, eine kleine Quizfrage. Was glaubt ihr, war die letzte offizielle Rede Jesu im Tempel vor den Endzeitereignissen für sein Leben, vor seiner Kreuzigung? Was war so die letzte große Predigt im Tempel? Offiziell, wo er sich an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer gewandt hat.
Also mein Haus soll ein Bethaus heißen und dann ihre Heuchler.
Genau, also es waren ganz schön knackige Worte, wo wir sagen müssen, so dieser Jesus wird nicht so oft in den Kirchen dargestellt, vor allem wenn man sich jetzt die Landeskirchen anschaut, da ist dieser Jesus, der auch tadelnde Worte an einen richtet, nicht so gern gesehen. Aber gehen wir mal zusammen in das Kapitel 23 im Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 23. Und es ist interessant, wie Christus seinen letzten offiziellen Auftritt, bevor er wirklich ein Verbot bekam, aber bevor er nicht mehr frei predigen konnte, später die Ereignisse, die sich dann ereigneten, haben ihm das verwehrt. Aber er wählt diese Botschaft und Luther überschreibt das in seiner Übersetzung, gibt er den Titel, gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und da lesen wir ab Vers 1, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Und dann geht es weiter, wie sie praktisch schwere Bürden auf das Volk legen und damit den Menschen das Leben eher schwer machen als leicht. Und dann heißt es in Vers 12, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Also nicht genug, dass sie selbst kein Leben mit wahrer Liebe führen, sondern eine Fassade aufgebaut haben, vor allem keine wahre Liebe zu Gott, sondern eine Religiosität, die gut aussieht. Ja, also sieht gut aus und ist auch ganz interessant. Wir haben das auch heute noch in allen Religionen, möchte ich sagen, auch bei uns Adventisten haben wir so religiöse Formen, die sehr gut aussehen, die aber gar nicht darauf schließen lassen, ob jemand wirklich Christus liebt oder mit ihm verbunden ist. Und dasselbe Problem gab es auch damals. Die Menschen ändern sich ja nicht grundsätzlich. Aber ich habe das immer so gesehen, ich dachte, naja, das ist eine Botschaft an die Leiter der Kirche. Hier geht es um die Prediger, hier geht es um die Ältesten, hier geht es um die an unseren Universitäten. Aber dann habe ich mal gedacht, ich schaue mal kurz in dem Kommentar nach. Und da habe ich nachgeschaut in dem Bibelkommentar, da werden einige Zitate von Ellen White, die sie so in ihren Schriften hat, zu bestimmten Bibelversen erwähnt. Und da habe ich Folgendes gelesen. Aber vielleicht wartet, bevor ich euch diesen Text vorlese, um das noch ein bisschen, die Dramatik hier zu steigern, lassen wir Jesus noch ein bisschen weitersprechen. Er spricht zum Beispiel weiter in Vers 24. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weiß nicht, wer von euch schon mal vor einem Kamel stand? Ein Riesentier. Also meine Frau und ich, wir haben gerade vor kurzem in Jordanien, eine Woche in Jordanien verbracht, das Land angeschaut. Und ich bin mal auf einem Esel geritten, der erste auch, aber auf einem Kamel, da hatte ich ein bisschen Angst, weil die haben so lange Beine und so einen riesen Körper und die wackeln so beim also ich hatte Angst vor den Kamelen, ich wollte auf keins draufsetzen. Und hier sagt Jesus, ihr siebt die Mücken aus, also so die kleinen Dinge im Leben, die siebt ihr aus, aber die schwerwiegenden Sachen, das ist gar kein Problem, dass die bei euch, dass ihr die verschluckt. Ja, also das ist natürlich ein Sinnbild, ein Kamel verschlucken, das schafft keiner. Aber ich glaube, Jesus spricht hier Folgendes an, und ich kenne es ja selber, aus was entstehen denn so die kleinen Alltagskonflikte auch? Ja, das sind so Dinge, so kleine Sachen, über die man sich aufregt, wo man auf sein Recht besteht. Ja, wo man denkt, das muss so laufen, wie ich das möchte. Das sind so die kleinen Mücken. Da bin ich auch ein Weltmeister da drin. Meine Frau kann das erzählen. Ja, so schwerwiegende Dinge, die übersehe ich manchmal ganz. Aber dann sehe ich so ganz kleine Dinge und reg mich darüber auf. Und dann muss sie mir erstmal wieder sagen, Daniel, lohnt sich das jetzt wirklich darüber, jetzt hier eine Diskussion anzufangen? Und dann durch Gottes Geist schaffe ich es manchmal, da dann einfach ruhig zu bleiben. Aber das ist so dieses Pharisäische. Wir picken uns die kleinen Rosinen raus und denken, wenn wir das richtig machen, wenn das richtig ist, ja, dann wäre ja doch alles gut. Aber es gibt viel schwerwiegendere Themen in unserem Leben, die da mitspielen. Und dann sagt er weiter, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Unglaublich, was für Worte. Unglaublich. Also ich muss sagen, Jesus überrascht mich hier, weil er spricht hier nicht mit irgendjemand, vielleicht wie ein Chef mit seinen Untergeordneten. Das gibt es ja oft, ja. Ein Chef verliert so die Fassung und dann schreit man mal die Mitarbeiter an. Kommt in den besten Betrieben vor, es lastet viel Verantwortung auf einem. Aber nein, Jesus spricht hier mit Liebe, aber mit Bestimmtheit. Ich glaube auch nicht, dass er geschrien hat in einer Art, wo er die Fassung verloren hat, sondern er hat sehr bewusst gesprochen, er hat seine Worte sehr bewusst ausgewählt, als er sich an die religiöse und auch politische Leitung, obwohl die Römer damals doch das ein Level über der politischen Führung waren, als die Männer, die am Tempel gedient oder gearbeitet haben, aber dennoch, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich musste an einen Vers denken, der steht in Sprüche, Kapitel 27, Vers 5. Sprüche, Kapitel 27, Vers 5. Da heißt es, Sprüche, Kapitel 27, Vers 5, da heißt es, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Ja, das soll jetzt kein Aufruf sein, immer jeden zurechtzuweisen, aber ich glaube, Christus war kein Ja-Sager. Christus war kein People-Pleaser, wie das heute heißt. Ja, Leute kommen auf einen zu und man versucht so die Worte zu finden, dass sich ja jeder wohlfühlt, nur kein Konflikt provozieren, alles muss schön sein, alles muss gut sein. Christus kam mit einer Botschaft des Friedens. Aber er kam auch mit einer Botschaft, die in der Bibel das Schwert genannt wird. Es ist das Wort. Er selbst war das Wort Gottes. Und das Wort Gottes bleibt nicht ohne Effekt. Das Wort Gottes schneidet durch, es trennt durch bis zum Mark. Es geht ans Eingemachte, es geht innen rein. Es bleibt nicht an der Oberfläche. Und Christus war kein Ja-Sager. Christus war mutig. Wo wir vielleicht versuchen, einen Konflikt zu vermeiden, und irgendwie uns mit Kompromissen aus der Situation ringen, hat Christus gesagt, nein, dafür ist keine Zeit. Mein Werk ist zu kostbar, als dass ich hier mit faulen Kompromissen irgendwelchen Leuten die Seele balsamiere und streichle und sie aber davon keinen Gewinn haben. So Christus wählt als letzte Predigt, die er öffentlich hat, im Tempel, vor den Leitungen der Gesellschaft, vor den Angesehenen, sagt er, es ist kein Platz, um hier weiche Worte zu servieren. Es ist an der Zeit zu kämpfen für jede Seele. Und er spricht ihnen direkt ins Herz. Und er sagt ihnen, bitte, überdenkt noch einmal aufrichtig eure Religiosität. Auch wenn ihr geboren seid in vierter, fünfter Generation in der Adventgemeinde, in vierter, fünfter Generation eines jüdischen Standes, überdenkt noch einmal, ist euer Herz wirklich von innen gereinigt von Christus oder habt ihr euch die letzten Jahre perfektioniert in einer Fassade? Christus hat Mut bewiesen, indem er so spricht. Mut mit Liebe kombiniert. Denn er wusste, er kann nicht mehr lange zu diesen Menschen sprechen. Gottes Ziel ist nämlich immer, egal was er tut in unserem Leben, es ist immer mit einem Ziel verbunden. Und zwar, dass wir einst mit ihm in Ewigkeit leben können. Denn Christus hat dafür gelitten. Dafür hat Christus bezahlt. Christus hat nicht dafür gelitten und bezahlt, um Satan zu beweisen, dass es ein frommes Leben gehen kann ohne Sünde. Das war ein Nebeneffekt, um der Welt zu zeigen, dass es möglich ist. Christus hat es geschafft. Aber sein Hauptziel, warum er im Himmel schon den Plan erarbeitet hat, war hier runterzukommen auf die Erde und jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, ewiges Leben zu erhalten. Nun, jetzt komme ich zu diesem Zitat, was ich vorhin erwähnen wollte. Und zwar, ja, wir haben jetzt von den Leitern der Kirche gesehen, wir haben von den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber hört mal diesen einen Satz, den Ellen White hier sagt. Der Tadel Christi an die Pharisäer ist auf die anwendbar, welche ihre erste Liebe aus ihrem Herzen verloren haben. Lieber Freund der Wahrheit, lieber Bruder, liebe Schwester, wie steht es um deine erste Liebe? So, wenn du denkst, du hast sie nicht mehr, dann sind diese Worte für dich. Schieb das nicht auf die Prediger und Leiter, mach sie nicht so einfach. Ach, die Gemeinde und die machen dies und die machen jenes. Nein, 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 schau nicht, mach es dir nicht so einfach. Schau auf dich und deine Beziehung mit Christus. Denn das ist, was Christus hier uns hinterlassen hat. Das ist kein Kapitel, das wir als Mitglieder der Gemeinde oder Wahrheitssuchende einfach abschieben dürfen auf unsere Theologen. Nein, nein, das geht an die, schreibt Schwester White, die die erste Liebe aus ihrem Herzen verloren haben. Eine kalte, gesetzliche Religion kann niemals Seelen zu Christus führen, denn es ist eine lieblose, unchristliche Religion. Wenn Gebet in einem selbst rechtfertigenden Geist ausgeführt werden, sind sie Gott ein Greuel. Liebe Geschwister, es lohnt sich, glaube ich, hier noch einmal nachzudenken. Und ich möchte hier keine Angst verbreiten, aber die Botschaft ist ernst. Jeder darf noch einmal sich selbst prüfen. Aber jetzt werden manche vielleicht denken, okay, ich habe die erste Liebe verloren. Und ich möchte jetzt nicht statistische Kennzahlen hier nennen, aber ich möchte mal davon ausgehen, dass es vielen so geht. Was ist denn die Lösung? Was können wir tun? Ja, soll ich jetzt einfach hier Schluss machen mit der Predigt, dass wir sagen, diese kalte Religiosität bringt uns nicht weiter und stopp. Nein, das hat Christus auch nicht getan. Christus hat nicht so geendet. Er hat seine Worte mit liebevollen Worten abgerundet. Und zwar ab Vers 37 schreibt er, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nichts sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So, liebe Geschwister, ich denke, das ist eines der schönsten Bilder, das Christus uns hinterlassen hat, um seine Liebe zu den Menschen auszudrücken. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Sie möchte Wärme geben, sie möchte Schutz geben. Und ich sage euch, ein Huhn, an dem kann man vorbeilaufen, ist kein Problem. Aber wenn eine Henne Küken hat und ihr kommt denen zu nah, dann wird es eine ganz aggressive kleine Federknolle. Ja? Also da muss man sich in Acht nehmen, weil die versucht einfach ihre Küken zu beschützen. Und das ist auch Gottes Wunsch. Er möchte uns beschützen, dass wir bewahrt bleiben für die Ewigkeit, für den Himmel. Und jetzt kommen wir dazu, ich habe ein paar Prinzipien gefunden im Alten Testament, wie wir wieder zurückkommen können. Ich will nicht sagen, dass das das Patentrezept ist. Aber ich denke, es ist eine gute Anleitung für all diejenigen, die sich wünschen, wieder zur ersten Liebe zurückzukommen. Wieder die Freude im Herrn zu haben, die Freude am Wort und selbst in ihrem Leben wieder Wunder zu erleben und Erfahrungen mit Gott. Wer ist daran interessiert, dass wir uns die Prinzipien mal anschauen? Hebt mal kurz die Hand. Gut, sind die meisten. Dann dürfen die anderen jetzt trotzdem zuhören. Und ich würde mal sagen, wir gehen zurück ins Alte Testament und in ein Buch, was wir vielleicht nicht so oft lesen, in das Buch der Chroniker und da 2. Chronik, Kapitel 29. 2. Chronik, Kapitel 29. Könnt ihr mal aufschlagen, da starten wir ab Vers 1. Zweites Buch Chronik, Kapitel 29, ab Vers 1. Und hier haben wir es mit einem König zu tun, der wird genannt in der Bibel, auch wenn wir den Paralleltext anschauen, in 2. Könige, mache ich jetzt nicht, dürft ihr selber im eigenen Studium nochmal anschauen. Es wird, dieser Hiskia wird als ein König bezeichnet, der tat, was dem Herrn gefiel. Und Gott segnete ihn. Er hat getan, was Gott wollte, und Gott hat ihn reichlich belohnt. Dem Volk Israel ging es unter ihm so gut wie lange nicht. Viele Feinde wurden abgeschüttelt, als Hiskia König war. Viel Reichtum wurde angesammelt, politische Beziehungen waren wieder gesund und gut. Also als Hiskia König war, hat Gott noch einmal richtig Segen ausgeschüttet. Aber was hat Hiskia getan, um zu dieser Erweckung im Volk zu führen? Denn der König davor, Ahas, war kein guter König fürs Volk. Der hat Götzendienst eingeführt, der hat sogar den Tempel schließen lassen. Es war kein Gottesdienst mehr im Tempel, denn die heidnischen Religionen waren auf den Straßen so präsent, dass man dort geräuchert hat, angebetet, man konnte Götzenstatuen kaufen und der Tempeldienst war komplett geschlossen. Aber da kommt Hiskia. Und dieser Mann hat eine Erweckung hin zur ersten Liebe zu Gott erlebt. Und ich gehe jetzt von einem königlichen Zustand, also wir wissen, was auf Königsebene abläuft, hat relativ wenig mit uns zu tun. Das steht auch in den Sprüchen, das Herz des Königs ist unergründlich. Ja? Also was da passiert, ist oftmals für den normalen Menschen nicht immer nachvollziehbar. Aber dennoch können wir hier Prinzipien ableiten und wir werden sehen, wie diese Prinzipien in die Gesellschaft gewirkt haben. So, ich möchte es nicht zu lange machen, deswegen starten wir gleich. Kapitel 29, Abvers 1. Übrigens, Hiskia war Zeitgenosse. Er lebte mit welchen zwei Propheten? Wer weiß das noch? Zwei Propheten aus der Bibel, die auch, wo wir Bücher haben, die wir lesen können, haben mit ihm gelebt. Wer war das? Jesaja und Micha. Genau. Micha hat auch kommentiert die Geschehnisse, die um diese Randregierung, also die Randjahre der Regierung von Hiskia zutreffen. Wir möchten mal anfangen zu lesen. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechajas. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Also ein junger Mann, 25, wobei eine königliche Ausbildung natürlich die Männer schon sehr viel früher reif macht. An Königshöfen wurden teilweise schon Kinder, auch im Mittelalter noch, unter Adligen, im Alter von 10 und 11 an andere Königshäuser geschickt, weg von der elterlichen Pflege, damit sie lernen an anderen Königshäusern, wie läuft die Kultur. Zum Beispiel ein deutscher Prinz oder König, Adliger, hat sein Kind mit 10 schon nach Frankreich oder in die Niederlande geschickt, um zu lernen, andere Sprachen. Wie regieren die? Wie kämpfen die? Wie handeln die? Ja, heute wird ein Mann vielleicht mal mit 30 langsam erwachsen, ja, und denkt so nach, dass er mal heiraten müsste und vielleicht auch Geld verdienen, ja, aber früher war das natürlich ganz anders. Da ging das mit 10, 11 Jahren schon los und die Männer mit 25, die würde ich heute vielleicht vergleichen mit einem Mann mit 60, ja, von der Erfahrung. Nur halt natürlich mit der körperlichen Stärke. Man wollte ja schnell, dass im besten Alter der Mann die besten Kräfte einsetzt. So, dieser König ist jung und er möchte Gott gefallen. Und was tut er als erstes in Vers 3? Er sagt, es heißt, er tat die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft auf und besserte sie aus. Der Tempel, der zu war, das Erste, was er tut, ist, wir öffnen den Tempel und wir erneuern das Gerät, wir erneuern, was da brach lag. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie lange vielleicht bei dir der Tempel deines Herzens geschlossen war. Wie lange ist er verstaubt? Wie lange ist es her, dass du mit Freude die Bibel gelesen hast? Wie lange ist es her, dass du dich gefreut hast auf Zeit mit Gott? Dann ist jetzt die Zeit, es ist nie zu spät, einfach mal die Tür aufzumachen. Was steht in der Offenbarung? Wo steht Christus und klopft an? An der Tür. Machst du sie auf? Hiskia hat sie geöffnet. Das war das Erste. Er hat gesagt, ich kann nicht viel tun, Herr. Es ist zu viel schiefgegangen. Aber ich möchte dir gefallen. Ich öffne meine Tür. Und was tut er als Nächstes? Vers 5. Und er sprach dann zu den Priestern und Leviten. Hört mir zu, ihr Leviten. Heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter. Und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Schmeißt raus aus eurem Leben, was Dreck ist. Schmeißt raus, was okkult ist. Schmeißt raus, was euch von Gott trennt. Und da habe ich ein Zitat auch gelesen im Buch Propheten und Könige. Interessantes Kapitel über Hiskia, lohnt sich zu lesen. Da heißt es, Hiskia bestieg den Thron mit dem festen Entschluss, alles zu tun. Alles, was in seiner Macht stand, um Juda vor dem Schicksal zu bewahren, das soeben das Nordreich ereilt hat. Die Botschaften der Propheten ließen keine halben Maßnahmen zu. Nur durch entschlossene Reformen konnten die angedrohten Gerichte abgewendet werden. Keine halben Maßnahmen. Als ich diese Worte las, habe ich gedacht, wie halbherzig bin ich in so vielen Dingen geworden. Wie halbherzig tue ich so vieles. Aber Hiskia hatte diesen Eifer. Er hat gesagt, ich will keine halben Sachen machen. Ich möchte einmal wieder gescheit aufräumen. Denn da liegt der Segen Gottes drauf. Und dann motiviert er das Volk. Und in Vers 11 heißt es, nun meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt. Seid nicht faul, bleibt fleißig, bleibt dran, kämpft weiter. Nicht nur ein Gebet, ach Gott, mach mein Glauben wieder stark. Nein, betet dieses eine Gebet, auch wenn es nur dieser Satz ist. Mach mein Glauben wieder stark. Betet ihn einen Monat und schaut, was passiert. Jeden Tag meint es ernst und sagt nur diesen einen Satz. Und Christus wird euren Glauben stark machen. Betet um Liebe für ihn und für eure Mitmenschen. Jeden Tag, nicht nur einmal und dann wieder eine Woche schleifen lassen. Jeden Tag, wenn ihr es wirklich wollt. Weil viel könnt ihr nicht tun. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Wir können das nicht produzieren aus uns. Wir können nicht diese Liebe Gottes aus uns herauswirken. Es ist unmöglich. Aber wir müssen die Tür öffnen zu unserem Herz und wir müssen, was wir tun können, tun. Und dann Gott einladen. Und liebe Geschwister, während ich euch das sage, da ernähre ich mich selbst von diesem Wort, denn ich wünsche mir das ebenso. Ich wünsche mir auch wieder diese Rückkehr zur ersten Liebe, diese Erneuerung, wo ich andere motiviere und sage, kommt, seid fleißig, gebt Gas, mal lasst uns weitermachen. Was folgt, ist dann in Vers 29, als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Gebet ist ein essentieller Bestandteil, um nahe zu Gott zu kommen. Spricht mit ihm. Und was ich am schönsten finde an dem Ganzen, ist dann der Vers 36. Hört euch mal das an, was hier steht. Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Selbst Hiskia hat gar nicht daran geglaubt, dass so eine Erweckung stattfinden kann. Er hat gedacht, ich versuche mal das Richtige zu tun einfach, ohne Kompromisse. Und dann heißt es hier, denn es war unvermutet schnell gekommen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich glaube fest daran, dass die Dinge, die ausdrücklich der Wille Gottes sind, auch in unserem Leben unvermutet schnell kommen können. Wenn es dein Wille ist, Gott zu gefallen, wenn es dein Wunsch ist, Gottes Wille zu tun, wenn es dein Wunsch ist, wieder Erfahrungen mit Christus zu sammeln, wenn du es wirklich willst, darum betest, dann wird es unvermutet schnell kommen, auch wenn du es nicht glaubst. Obwohl hier Glaube schon gefragt ist, natürlich. Sonst kannst du auch nicht das Gebet sprechen. Ihr müsst glauben, dass euch Gott hört. Aber er hört euch. Und er wird es schneller kommen lassen, als ihr denkt. Denn ein Herz, in einem Herzen die Flamme für Gott anzuzünden, ist das, was ihm, glaube ich, am meisten Freude bereitet. Liebe Geschwister, lasst auch euch selbst überraschen von dem, was Gott tun kann. Ich fand diesen Vers so toll. Ja, ich möchte nochmal lesen. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Jugendlicher, liebes Kind, lieber Wahrheitssuchender, egal von wo du kommst, du kannst immer zu Gott kommen. Noch ist Gnadenzeit. Durch Christus dürfen wir zu ihm kommen und dürfen bitten um dieses Feuer der Liebe. Nun, wir sehen hier, wenn wir ein bisschen weitergehen, in Kapitel 31, Hiskia bleibt nicht nur bei der Elite, er bleibt nicht bei den Königen und Priestern und Leviten und sagt, okay, wir etablieren wieder das Tempelsystem, hier läuft das weiter und dann wird schon alles gut. Nein, er geht radikal, konsequent weiter. Kapitel 31, Vers 1, da heißt es, und als dies alles vollendet war, er hat da übrigens noch das Passafest wieder eingeführt und viele andere Dinge, heißt es, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie 50% vernichtet hatten. Hier steht, bis sie alles vernichtet hatten. Und die Israeliten zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz in ihre Städte. Das heißt, diese Erweckung blieb nicht nur auf der Ebene von einem Vortrag, von einem Wochenende, von einem Prediger, der mal da war, sondern nein, Hiskia sagt, wenn ihr nach Hause geht, setzt praktisch um, schmeißt raus, was nicht Gott gehört. Und sie gingen in ihre Straßen, wo die Altäre waren, und sie zerbrachen alles. Diese Erweckung war ganz tief. Sie kam von etwas oben herunter. Der König und die Leute haben von Gott inspiriert das in die Gesellschaft reingebracht. Liebe Geschwister, wenn wir uns das ein bisschen anschauen, wo sind heute die Stammeshäupter, die diesen Geist empfangen möchten und dann weitergeben? Wo sind die Familien, wo sind die Väter, wo sind die Mütter, die in ihrem Kind dieses Feuer sehen möchten und die selbst bereit sind und zu Gott sagen, ich öffne dir meine Tür, ich schmeiße raus, was Unrat ist, was Dreck ist, und ich möchte vorwärts gehen. Wo ist die Kirche, wo die Ältesten und Prediger vorwärts gehen, wo die Männer der Gemeinde und die Frauen, die vom Geiste geführt sind, vorwärts gehen und das Volk motivieren, wieder neu zu Gott zurückzukommen? Liebe Geschwister, ich brauche das. Ich wünsche mir das, dass erfahrene Älteste, erfahrene Brüder, Schwestern zu mir kommen und mir helfen, auch in meinem Glaubensleben vorwärts zu kommen. Ich brauche das. Ich bitte darum. Auch wenn ich vielleicht nicht danach aussehe, ein bisschen Tadel tut manchmal weh, auch wenn er in Liebe kommt, da möchte man nicht so hinhören. Aber man denkt drüber nach. Und ich muss sagen, manche Dinge, die mir ein Bruder ans Herz gelegt hat, wo einfach mal die Hand auf meine Schulter gelegt hat und Daniel, ich sehe, dass dies und das gerade so passiert. Was denkst denn du, wie könnte es anders sein? Oder glaubst du, das ist gerade so der beste Weg? Da habe ich gedacht, was fällt denn dem mit? Was will er denn jetzt von mir? Aber später dann in der Stille kann Christus durch diese Worte wieder am Herzen wirken. So, wir brauchen uns gegenseitig, liebe Geschwister. Diese Erweckung kann nicht alleine geschehen. Sie passiert im Volk. Aber zunächst auch mit uns persönlich. Und ich möchte schließen diese Predigt mit Worten von Micha, der viele Auf und Abs erlebt hat und der die Hoffnung nicht aufgegeben hat auf eine Erweckung und auf eine Reformation. Lasst uns aufschlagen, Micha, Kapitel 7. Und dort möchte ich mit euch lesen, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, Micha Kapitel 7, die Verse 7 bis 9. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Glaubst du daran? Glaubst du, dass wenn du rufst zu Gott, dass er dich erhören wird? Das ist die Botschaft der Propheten an uns. Ruft zu Gott, er wird euch erhören. Vers 8, freue dich nicht über mich, meine Feindin. Den Satan, die Menschen, die uns Schlechtes wünschen. Wenn ich auch jetzt da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Liebe Geschwister, lasst euch nicht den Glauben schlecht reden. Lasst euch nicht von irgendjemand sagen, wie haben die gelebt, was haben die gemacht, was haben die getan. Egal wo du stehst, egal wo du bist, Christus hört und er hört. Und Vers 9, ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Das ist die wahre Einsicht. Ich habe mich versündigt, bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Liebe Geschwister, ich glaube daran, ich gebe nicht auf, ich habe Hoffnung und ich denke, wenn Christus dieses sagt, lass uns noch einmal aufschlagen zum Schluss die Offenbarung, Offenbarung Kapitel 3. Da spricht Christus. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wunderschöne Worte. Christus ist da. Ich möchte noch einmal ganz kurz wiederholen. Matthäus Kapitel 23 ist keine Botschaft für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben wir nicht mehr. Matthäus 23 ist eine Botschaft an diejenigen, die ihre erste Liebe verloren haben. Die sich an der Religion festklammern, aber nicht mehr an Christus. Im Alten Testament schon gab es Prinzipien für die Erweckung und der König Hiskia hat uns gezeigt, wie das geht. Er hat als erstes das, was verstaubt war, wieder aufgetan. Er hat nicht gesagt, es gibt keine Chance. Er hat gesagt, ich öffne einfach mal die Türen. Ich schmeiße raus, was da nicht reingehört. Öffnen wir unser Herz. Tun wir raus, was in unserer Kraft liegt, was wir können. Kleine Schritte. Machen wir raus den Ballast. Seien wir fleißig darin. Nicht aufgeben. Bleib dran. Bete und sei überrascht, wie schnell Gott in deinem Leben Veränderungen bewirkt. Amen.